Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, du wirst Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport.
Bevor es gleich mit dem Thema der heutigen Episode losgeht, hier noch ein bisschen Selbstbeweihräucherung und ein fettes Dankeschön an euch, denn wir sind jetzt seit ziemlich genau einem Jahr dabei mit der SUP Online Academy. Wir haben über 2,5 Jahre lang hart daran gearbeitet, das vorzubereiten. Ein Jahr lang sind wir am Start, das heißt, seit einem Jahr gibt es den Mitgliederbereich, in dem ihr euch mit Infos und Videotutorials und Material versorgen könnt zum Thema SUP-Fahrtechnik, SUP-Material und SUP-Sicherheit und kompletten Kurssystemen damit drin. Und das Schöne ist, dass wir gesehen haben, dass unsere Videotutorials im Mitgliederbereich aus über 41 Ländern inzwischen schon auf- und abgerufen worden sind und vor allen Dingen, dass im Schnitt jedes Mitglied im statistischen Mittel mehr als 7 Videos jeden Monat sich anschaut. Und das heißt für mich, es scheint Sinn zu ergeben, dass wir das weitermachen, weil es offensichtlich so ist, dass das, was wir da drin haben, von vielen gebraucht und vor allen Dingen auch genutzt wird. Dankeschön dafür.
Heute geht es schwerpunktmäßig um das Thema Technical Racing. Dafür habe ich mir den Paul Ganse ans Telefon geholt. Der fährt nämlich auf der Weltmeisterschaft für das SUP Team Germany in genau dieser Disziplin. Wenn ich das richtig sehe, ist Paul Anfang 20, kommt so einerseits ein bisschen aus dem Kanusport, ist aber auch Wakeboarder, Surfer, Windsurfer und ziemlich breit aufgestellt, was das angeht. Hallo Paul, schönen guten Tag, toll, dass du hier bist.
Hallo Peter.
Erzähl doch mal ganz kurz vorab, wer jetzt außer dem, was ich gerade schon gesagt habe, Paul Ganse ist.
Ja, wieder. Ich bin Paul Ganse, bin 21 Jahre alt und komme erstmal aus Potsdam. Groß geworden auch in Potsdam. Ursprünglich halt, wie du schon erwähnt hast, hatte ich Kanu-Rennsport gemacht, das ist auch sehr lange. Gute 10 Jahre lang. Angefangen als kleiner Junge mit 8 Jahren und dann, bis ich nachher 18 war. Was mir halt viele Grundlagen für das SUP gebracht hat, weswegen ich auch, denke ich, einen ganz guten Start im Absport hinlegen konnte. Habe aber nebenbei auch schon immer alles andere an Sportarten ausgeübt. War als kleiner Stützi halt viel immer in der Ostsee im Sommer campen und so und habe da dann halt mit 6 Jahren mit Windsurfen angefangen und das auch ewig lange durchgeführt und bin da halt Snowboarden, nebenbei Wakeboarden, also alles, was es so gibt. Seit letztem Jahr dann auch noch Kiten. Bin da ganz breit aufgestellt und bin für jedes Sport halt immer offen.
Und im Kanusport, welche Disziplin bist du da gefahren? Kajak, Kanadier, C1, C2, Zehner Kanadier?
An sich fahren wir halt ja immer alles, gerade im Schülerbereich beginnt es ja mit allen Booten. Ich war ja, erst zum Anfang war ich Kajakfahrer, bis ich mit 16 kam der Trainer an und meinte, Paul, du fährst nebenbei so schon so gut Kanadier, warum wechselst du nicht? Wir brauchen eh noch einen auf deiner Seite im Mannschaftsboot. Und damit kam halt so dieser Schwung, dass ich halt dann mit 16 gewechselt habe zum Kanadiersport. Und da war in die Wiese, wenn du es schaffst, in 2 Jahren, also mit 18, einmal vorne mitzufahren im deutschen Feld, dann haben wir alles richtig gemacht. Das war sozusagen das Ziel damals. Bin dann halt C1, C2, C4 alles gefahren. Deutsche Meisterschaften, volle Programm. Zum Ende auch unser Ziel erreicht und mich ins deutsche Nationalteam reingefahren. Bin auch im Kanada zur Marathon-Weltmeisterschaft gefahren, nach Oklahoma damals, konnte da auch den 5. Platz erlegen. Ja, und dann kam halt irgendwann der Punkt im Kanu, wo man gesagt hat, so, jetzt muss man gucken, wo man halt weiter will. Mhm.
Also schon Vollprofi, bevor es auf Stand-Up-Paddleboard ging. Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, dein erstes Mal auf dem Stand-Up-Board?
Ja, wirklich, weil es war eine ganz witzige Story. Ich habe es in dem einen Jahr damals nicht geschafft, mich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Und da hatten wir im Sommerurlaub mal so ein bisschen gesubbt und so und haben uns da so ein bisschen einfach mal gegoogelt und sind irgendwie darauf gekommen, dass es auch Sub-Wettkämpfe gibt. Und dann haben wir einfach mal gegoogelt, wo wäre denn mal so ein Sub-Wettkampf und dann gab es einen damals in Österreich. Ich weiß gar nicht, wie man so weit gefahren ist mittlerweile. Auf alle Fälle bin ich damals mein erstes Mal auf dem Sub-Wettkampf war die österreichische offene Meisterschaft am Siedler See.
Ja.
Ja, und da bin ich dann spontan mit Mutti hingefahren und einen Wettkampf mitgepaddelt, erst vormittags Amateurrennen, damals noch von Ulla und Wolfgang an Bord gestellt bekommen von Mistral, nachmittags noch den Profi-Sprint mitgefahren und am nächsten Tag das Long Distance und ich dachte mir danach nur nie wieder. Man ist ja so langsam unterwegs. Noch vorher gedacht, ja, ach, du kannst auch die 10 Kilometer ohne Probleme fahren, waren glaube ich 8 oder 10 Kilometer, fährst du jeden Tag im Kanu auch beim Training. Und alle meinten, nee, fahr auf und hab lieber dann erstmal die 8 und so. Und ich so, na gut, wenn er alle meint. Nach den 8 Kilometern wusste ich warum. Weil man doch im Stehen eine ganz andere Belastung hat, als wenn man halt kniet in Kanada. Ja. Das war eine Erfahrung. Vor allem, wir hatten den Neusiedlersee volles Programm, Wind und Welle. Und ich habe, glaube ich, für die 8 Kilometer 1,5 Stunden gebraucht und dachte mir danach nur noch, scheiße, tut das weh.
Ja, das Paddel ist doppelt so lang, doppelter Hebel. Die Paddeltechnik ist ja dann am Ende zwar sehr ähnlich, aber doch auch wieder anders, ne?
Ja, das ist halt eine ganz andere Kraftübertragung halt so. Du hast einen ganz anderen Stand zum Wasser halt. Du kniest ja im Kanadier, hast einen näheren Kontakt zum Wasser und die Wege sind halt viel kürzer.
Ja.
Als im Paddel.
Würdest du dich inzwischen als Center-Pedal-Profi bezeichnen, im Sinne von, kannst du davon leben? Kann das überhaupt jemand in Deutschland? Oder können das mehrere und du gehörst sogar dazu?
Ich glaube, Sub-Profi ist halt schwer. Also man kann sagen, dass wir ein paar Leute haben in Deutschland, die sagen, die in diesen Profi-Aspekt reingehen. Das ist ja auch mein Ziel zu sagen, ich bin Sub-Profi. Aber dass wir davon leben können, glaube ich, das hat noch keiner von uns geschafft, weil dafür ist einfach noch allgemein der Markt in Deutschland zu klein. Und auch wenn ich ein paar von den Jungs spreche, die von woanders herkommen, international, bezeichnen wir uns alle irgendwo als Sub-Profis, weil wir halt unseren Fokus auf Sub gerichtet haben und da so weit wie möglich nach vorne kommen wollen und da natürlich auch alle für diesen Sport eigentlich opfern. Aber ich glaube, die einzigen Jungs, die wirklich davon leben, sind Connor und Busi. Alle anderen müssen halt gucken, wie man trotzdem noch über die Runden kommt mit ein paar Jobs nebenbei.
Ja. Ist das ein Unterschied zum Kanusport oder ist das ungefähr vergleichbar? Also was jetzt die Einnahmenseite angeht, jetzt als in Anführungszeichen Profisportler?
Da habe ich halt die Erfahrung aus dem Kanusport, dass es viel angenehmer war. Wir hatten halt im Kanu den Vorteil, wir hatten einen großen Verband dahinter gehabt. Das war ein olympischer Sportart gewesen, Kanu-Rennsport. Das heißt, man musste sich nie um irgendwas kümmern. Also als ich danach aufgehört habe, dann musste man sich erstmal selber um was kümmern. Davor halt war, man hatte seine Trainer, man hatte alles geplant. Die kamen an, waren im Trainingslagerstand, die haben die Meldung für die Wettkämpfe gemacht, die haben organisiert, wie die Boote dahin kommen. Es war alles organisiert. Es war erstmal alles organisiert. Dann, wenn du im Kaderbereich warst, hast du die Sporthilfefördergruppe bekommen staatlich, also Fördergelder bekommen. Und sobald man mit dem Abitur oder mit der Ausbildung fertig ist, wird man ja in Deutschland auch staatlich gefördert, was halt den weiteren Werdegang angeht. Also man kann ja zur Bundeswehr, Bundespolizei oder Feuerwehr gehen. Mhm. Wird dann sozusagen fürs Trainieren finanziert, also als Sportsoldat macht man halt dann nur noch Sport und wird dafür bezahlt. Und ja. Ausreichend in Deutschland.
Und beim Stand-Up-Paddling ist man immer noch Einzelkämpfer aktuell. Oder eher Einzelkämpfer. Richtig. Auf jeden Fall.
Ja. Richtig. Also auch wenn wir zwar kleine Trainingsgruppen und Teams uns schon so ein bisschen aufgebaut haben. Trotzdem müssen wir halt alle selber gucken, wie kommen wir zum Wettkampf, wie kriegen wir unser Material hin, wie melde ich mich, wo fahre ich hin, was mache ich, Trainingslagertechnisch, wie kann man sich da gibt es ja auch noch wenig, dass man sagt, okay, man trifft sich jetzt als Team irgendwie vorher irgendwo und trainiert gemeinsam, das muss man ja auch alle zur Zeit noch sehr selbst managen.
Ja. Gut, lass uns mal auf deine, ich sag mal, Spezialdisziplin kommen. Deswegen Spezialdisziplin, weil das die ist, für die du dich für die WM in Dänemark dieses Jahr qualifiziert hast, das Technical Racing. Kannst du mal kurz erklären, was Technical Racing eigentlich genau ist?
Technical Racing ist, wie soll ich sagen, also für mich erstmal die spannendste und actionreichste Disziplin im Subsport. Es geht darum halt, gerade in der Brandung klar zu kommen. Das heißt, die Rennen finden in Brandungsnähe statt, am besten auch mit einer kleinen Welle. Es wird meistens gegen die Brandung rausgepaddelt, dann im M-Kurs in der Brandung gepaddelt, also einmal wieder rein mit der Brandung, wieder raus und wieder rein. Und dann ist meistens das Ziel auch auf dem Strand. Wobei die Schwierigkeit halt darin in erster Linie besteht, über die Welle rauskommen und dann beim Reinpaddeln halt mit einer Welle auch reinsurfen und da möglichst schnell eine Welle zu erwischen und auf dieser Welle so weit nach vorne zu kommen wie nur möglich. Und darum ist es halt technisch sehr anspruchsvoll, weil man halt auf der Welle meistens dann auch noch sich ein bisschen herbewegen muss, um zum Boja zu kommen und den nächsten Turn anzusetzen.
Ja, das heißt also, Technical Racing unterscheidet sich vom Long Distance. Das ist eine andere Disziplin, nicht nur durch die Distanz, sondern eben auch dadurch, dass Technical Racing, wenn möglich, immer auch in einem offenen Gewässer mit Welle stattfindet und durch, also die Strecke immer auch durch die Brandungszone führt. Wie groß ist der Distanzunterschied üblicherweise zwischen Long Distance und Technical Racing?
Das ist ja gerade das, wo man sich gerade so ein bisschen streitet und alle, weil man probiert halt eigentlich, ist das Problem zu Zeit zu haben, dass die Long Distance immer länger werden, die Athleten aber noch alle Disziplinen fahren und nicht mehr trainieren können. Die ersten Verbände fangen jetzt an zu sagen, dass die Long Distance Rennen halt bei 10 Kilometern liegen und man probiert die Tech Races eigentlich auf 500 zu verkürzen, dass man halt sagt, es ist halt immer noch ein Sprint. Bei der WM wird es jetzt so sein, dass der Long Distance um die 20 Kilometer ist und das Tech Race ein 3 Kilometer Rennen. Also man hat schon immer noch einen Unterschied zu den Rennen, also eine wirklich eine Kurzdistanz bleibt und Long Distance halt wirklich Long Distance ist. Was es halt für die Athleten nur sehr schwer macht, weil 20 Kilometer bedeutet halt für uns wieder Überdistanztraining und das wieder dann in den Marathonbereich.
Wie machst du das für dich? Also trainierst du, versuchst du noch bei beidem einigermaßen fit zu sein oder wirst du auf eine Kurzdistanz ja, Technik gehen?
Ist zurzeit halt noch schwerer, weil man halt noch alles eigentlich fahren muss. Mhm. Ich probiere halt so diese Standardlänge, diese 10 Kilometer ist nämlich eine Länge, wo man sagt, die kann man trainieren und erfolgreich mitfahren und trotzdem noch im Sprint schnell sein. Also alles, was um die 10 Kilometer ist, trainiere ich auch noch weiter, weil das einfach für mich die Grundlagentraining ist. Und darüber hinaus wird es dann halt kritisch, aber das ist alles noch, dass man das noch mit abfahren kann, solange wir jetzt nicht sagen, die Tech Rack hier noch 200 Meter. Und für die WM jetzt speziell habe ich mir jetzt vorgenommen, mich halt die nächsten Wochen jetzt nur noch aufs Tech Race zu konzentrieren. Das heißt, diesen 3-Kilometer-Radius, der wird jetzt trainiert und man trainiert halt ein bisschen drüber, aber ich werde jetzt nichts mehr die nächsten Wochen auf 20 Kilometer Basis oder so fahren. Wird alles jetzt verkürzt auf dieses eine Rennen jetzt so.
Ja. Du kommst selbst aus Potsdam, wenn ich das richtig sehe. Wo gibt es denn da Brandung? Wie machst du das?
Ja, das ist das einzige Problem. Obwohl wir im Sommer ganz viel Glück haben. Wir haben starken Motorbootverkehr bei uns hier auf den Seen. Und wenn man einen guten Sonntag erwischt und zur richtigen Zeit rausgeht, das heißt entweder, wenn alle Motorboote gerade aus dem Hafen auf die Seen losfahren und alle Gas gehen, oder abends, wenn sie wieder reinkommen, dann hat man da schon ein paar gute Wellen. Nee, aber wie gesagt, also richtig Welle haben wir nicht. Für mich in erster Linie ist zu Hause trainieren, den Körper fit bekommen und schnell genug erstmal die Paddelkraft zu bekommen. Und alles andere wird dann woanders trainiert. Aus diesem Grund war ich ja im Winter auch für 6 Monate in Kapstadt.
Ja.
Was halt viel gebracht hat, gerade was das Training in der Brandung und im Downwinding bringt, weil man halt wirklich mal gemerkt hat, wenn man eine längere Zeit in den Wellen ist und draußen ist, dann hat man erst einen Effekt, das ist wie beim Surfen, wenn man halt jedes Jahr 2 Wochen Surfurlaub macht, dann hat man eine Woche, dann ist man wieder drinnen im Surfen, in der zweiten Woche verbessert man sich ein bisschen, dann ist wieder vorbei und so ist es halt oft auch, wenn man nur für ein Wochenende zur Ostsee oder so fährt. Mhm. Aber auch am ersten Tag bist du drinnen, dann kommst du gut klar und dann bist du wieder 2 Wochen zu Hause, das ist halt immer ziemlich schwer, so ein Level zu halten, darum war es halt für mich wichtig, auch ein bisschen länger da unten zu bleiben und die 6 Monate Kapstadt, die haben da eine Menge gebracht. Das haben wir dieses Jahr auf Sylt auch gemerkt, wo wir enormste Bedingungen hatten. Also ein richtiges Technical Beach Race, weil die Wellen waren gut 1,5 Meter hoch und wir hatten ordentlich zu kämpfen alle und da hat sich das Training in Südafrika echt bezahlt gemacht.
Wie schätzt du so den Stand zwischen dir und deinem Teamkollegen Kai Nikolas Steimer ein, der ja auch für Technical Racing an den Start geht? Aber einen kleinen Standortvorteil hat, aus Hamburg kommt. Wie schätzt du das ein? Wie seid ihr ungefähr gleich gut? Ist Kai ein bisschen weiter vorne oder siehst du dich da? Oder wer hat wo Vor- und Nachteile? Kannst du da eine Einschätzung zu abgeben?
Alles immer schwer zu sagen. Also wir sind so unterschiedlich. Kai ist sehr stark auch im Tech Race und er hat mordsmäßige Beatstarts, hat er wieder an Fehmarn gezeigt, hat er einen Start hingelegt. Ja, der hat uns alle nur doof dastehen lassen, aber ist immer schwer zu sagen. In Sylt hatte ich die Nase vorn, jetzt eher. Es halt darauf an, wie ist jeder fit, wie hat er davor gehabt, die Zeit zum Trainieren. Also ich würde da jetzt keinen von uns irgendwie mehr oder weniger nach vorne setzen. Das ist von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich, immer schwer zu sagen. Ja, ich frage auch, wie viel Zeit hat Kai jetzt, weil er auch mit Arbeit und Uni zu tun, mit Training und allem. Sagt er ja selber immer schwer, Zeit zum Trainieren zu finden. Ja, ist immer schwer zu sagen, wer ist vorne, wer nicht.
Ja, aber ihr seid ja beide, also sowohl Kai wie auch du, auch im Fließwasser unterwegs, das heißt ja auch im Wildwasser, ne? Du bist dieses Jahr auf dem Kanal gut gefahren, ziemlich weit vorne oder hast sogar gewonnen, ne?
Ja.
Wie wirkt sich das aus auf, also als Training, ist das ein Vorteil, wenn man jetzt auf dieses Thema Tech Racing geht und in Brandungsrevieren gut sein möchte, hilft das, wenn man keinen direkten Zugang vor der Haustür zum Meer hat, im bewegten Fließwasser zu fahren? Oder ist das eigentlich Quatsch?
Das ist schwer zu sagen. Ich war letztes Jahr das erste Mal in Lofer auf dem Wildwasser unterwegs. War für mich sozusagen die erste Erfahrung, hat eine Menge Spaß gemacht. Dieses Jahr hatten wir halt immer Kleeberg die Möglichkeit, da noch einmal zu paddeln. Es bringt enorm zur Stabilität auf dem Brett, das denke ich schon, weil man halt wirklich von allen Seiten bearbeitet wird vom Wildwasser. Aber man hat wieder eine andere Paddelleistung. Also du musst halt mit dem Paddel und in der Art und Weise hast du halt nicht so einen direkten geraden Sprint oder einen Start wie beim Tech Race. Ich glaube schon, dass es Sicherheit bringt, aber es ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, ich würde jetzt ausweichen und sag ich mal 2 Wochen lang Wildwasser trainieren, um dann im Tech Race schnell zu werden. Weil die Strömung halt noch einen ganz anderen Widerstand am Paddelbrett bringt.
Ja, das heißt also, man kommt eigentlich nicht drum rum, wirklich auch regelmäßig an der Küste unterwegs zu sein, wenn es irgendwo im besten Fall Onshore-Bedingungen oder irgendwas hat. Ne? Wobei, ja, wie ist das mit dem Wind? Onshore, Offshore, Sideshore, was besser für Tech Race? Welche Bedingungen sind angenehm, welche sind total blöd?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, am besten hätten wir am liebsten alle eine schöne Welle und dann Offshore-Wind, sodass die Welle auch richtig schön offen und schön groß stehen bleibt, weil dann kann man die auch richtig absurfen. Werden wir wahrscheinlich in diese an Dänemark nicht haben. Ich vermute mal, das Nordsee, da werden wir eine schöne Welle haben, die durch Wind produziert wird. Also nervig ist halt bloß, wenn du halt Sideshore oder sowas hast. Weil dann hast du den Main-Swell und dazu kommt noch irgendwie so ein Sideshop rein und dann ist einfach nur ein Chaos da. Also schön wäre halt ein solider Swell, gegen den man raus kann und mit dem man auch wieder schön reinsurfen kann. Alles andere macht halt die Wellen einfach nur kaputt.
Ja. Wenn man jetzt mal so unser deutsches Team anschaut, auch vom Leistungsstand her, und ich weiß, du warst ja dieses Jahr auch bei der Eurotour mit dabei und triffst dann da natürlich auch auf internationale Konkurrenz. Wie ist das? Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dein erstes internationales Rennen gefahren hast und dann auf die entsprechende Konkurrenz getroffen bist? Wie ist das so? Wie sind wir? Wie siehst du uns als Nation im Vergleich?
Also mein erstes internationales Rennen richtig war, glaube ich, damals Los Mills sozusagen, wo halt immer alle dabei waren. International ist halt das Ding. Auch dieses Jahr bin ich ja viel international gefahren. Ich bin 4 Euro-Tour-Stops in ganz Frankreich mitgefahren. Und ich muss sagen, also erstmal als international was ganz anderes zu einem deutschen Rennen, was die Erfahrungswerte und die Taktik im Rennen angeht. Also ich habe bei jedem Rennen mordsmäßig dazugelernt und dachte mir, oh mein Gott, warum hast du daran nicht gedacht? Es ist einfach so, unsere Rennszene in Deutschland ist halt ziemlich klein. Wir kennen uns alle untereinander, wir wissen, was wer kann. Das heißt, wir fahren dann Start raus und dann kann man vorher auf dem Blatt festschreiben, wer die 4 oder 5 Leute sind, die sich vorne in der Gruppe treffen und gemeinsam paddeln. International ist es halt gar nicht so. Du paddelst halt den Start raus und dann stehst du da vorne mit 20 Mann, die sich dann die weiteren 10 Kilometer darum prügeln, irgendwie um 1 oder 2 Plätze nach vorne zu kommen oder nach hinten. Das wird viel taktischer gefahren und ja, international ist halt nochmal ein ganz anderes Ding. Vom Paddle-Speed und Leistung haben wir sogar festgestellt, sind die Jungs da vorne nicht mal viel schneller, wenn man jetzt einfach mal nur die Nullbedingungen nehmen würde und mal die Geschwindigkeiten von Connor und so nimmt. Und sich jetzt hier bei uns auf den See stellt und die Sache paddelt, kriegt man das Tempo gepaddelt. Das Schwere ist halt im Rennen mit Gegner, mit Konkurrenz, wirklich sich da auch durchzubeißen in der Welle oder was auch immer dazukommt. Für mich kam dieses Jahr zum Beispiel in St. Maxim die Bordwall dazu. Ich dachte, ach, Mittelmeer wird ja nicht so schlimm. Am Ende war da mehr Welle, als ich je erwartet hätte. Und nach 2 Kilometern waren die Beine so durchgeschaukelt und durchgewackelt, dass ich da einfach nur noch festgegangen bin. Das sind so Sachen, wo man halt lernt. Man muss halt wirklich auch lernen, das richtige Material zu wählen, dann im freien
Sektor. Du meinst jetzt Schabolz, ne? Oder?
Nee, das war Ralf Maxim.
Ach so, Ralf Maxim war okay. Ja.
Ordentlich. Schabolz ging dieses Jahr sogar, also das war also gar kein Problem. Das konnte man mit dem Raceboard gut bewältigen. In St. Maxim bin ich aber dann auch auf dem Raceboard gegangen, aber hätte einfach den Open Ocean nehmen oder den Allwater nehmen sollen, weil es war schon mehr Welle als gedacht. Dann kamen die Motorboote dazu, die aus Saint-Tropez rübergeballert kamen, und dann war da ordentlich Verkehr auf dem Meer, und das war für mich halt so im Nachhinein so der Denkanstoß.
Also das heißt, deine Message, Stand-Up Paddle Racing, insbesondere auch Tech Racing, ist nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern also und auch spezifisches Fahrkönnen, sondern ist eben auch viel Taktik und gehört auch ein bisschen Kopfarbeit mit dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also Taktik, Welle lesen. Gerade im Tech Racing ist wahrscheinlich noch mehr Taktik als in jeder anderen Disziplin, die wir haben. Wenn ich sehe, wie Kasper letztes Jahr bei der WM da eine ganz andere Strecke gefahren als alle anderen, viel früher irgendwie abgefallen ist, um da eine Welle zu erwischen und sich damit den Sieg sichern konnte. Ich glaube, das war das Paradebeispiel dafür, dass er seine eigene Linie im Take Race finden muss und seine Welle finden muss für sich. Und im Ziel sieht man erst, ob es die richtige oder die falsche Linie war.
Ja, okay. Wie wirst du dich oder wie bereitest du dich vor? Wie ist das für dich jetzt mal diese ISA Sub World and Paddleboard Championships als ja tatsächlich die einzige echte große internationale Veranstaltung, wenn man mal jetzt die Invitationals da rausnimmt, mit relativ großer internationaler Beteiligung, kompletten Teams als Team-Event. Wie trainierst du darauf? Hast du da irgendwas anders gemacht als sonst? Ist das für dich aufregend oder nicht? Es wird ja auch deine erste Beteiligung sein. Also das erste Mal, dass wir überhaupt so viele Leute hinschicken können, weil es relativ dicht dran ist. Ist das was Besonderes oder hast du auch eh abgebrüht, alter Hase? Das nehme ich jetzt so mit.
Nee, natürlich. Also man ist nie abgebrüht. Also ich stehe auch immer wieder vor jedem Wettkampf und vor jedem Rennen und man ist aufgeregt am Start, weil man weiß halt nie, was passiert. Aber nee, die WM ist jetzt für mich auch, gerade weil es ganz gut passt, auf einer Lage als der Jahresabschluss und Höhepunkt jetzt für die nächsten 2 Wochen sind jetzt noch Trainingslager hier zu Hause in Potsdam angesetzt. Vollen Fokus auf die WM, also Trainingsplan ist geschrieben. Und dann wird es noch eine Woche vorher nochmal nach Spiekeroog hochgehen. Mhm. Habe da die Möglichkeit sozusagen, dank ein paar guten Freunden in Spiekeroog zu trainieren, um da halt nochmal auf den Meer klar zu kommen. Dann werde ich nochmal eine Woche da halt in der Brandung am Strand in den Wellen üben und von da aus kurz nach Dänemark hochgehen. Und ich hoffe, dass ich dann so fit bin, dass ich halt davor nochmal mithalten kann bei den Jungs.
Ja. Glaubst du, dass es dafür, dass ihr Glück braucht, um relativ weit vorne mitzufahren? Oder was wäre denn überhaupt, also was wäre für dich ein gutes Ergebnis, über das du dich freuen würdest? Und was wäre eins, wo du sagst, das würde ich so erwarten von mir? Und was wäre doof? Also mal es kann ja immer irgendwas passieren. Also du kannst ja das Board zerhacken und du kannst dich raushauen mit unglücklichen Verhakeleien am Start oder sonst irgendwie was. Aber sagen wir mal, das läuft gut, das läuft einigermaßen. Und da gibt es jetzt kein richtiges Pech.
Also wie gesagt, also Glück gehört erstmal immer dazu. Zu jedem Wettkampf ist so eine kleine Prise Glück, braucht man immer. Mein Ziel ist so, wenn ich jetzt wirklich sage, ich erwische einen guten Start und ich komme da raus, wären so die Top 10, das wäre so das Ziel, mit dem ich nach Hause gehe und sage, ja, ich habe alles perfekt und richtig gemacht und da ist ein Weg nach vorne. So die Top 10 in Dänemark wären so das Ding, wo ich sage, dann ist es ganz gelaufen und gut. Ist aber auch immer schwer einzuschätzen, weil wie gesagt, der kennt viele Leute gar nicht, die kommen. Mhm. Viele waren gar nicht da. Ich kenne 2 Jungs aus Südafrika, das Team ist ja schon online, wo ein paar da kommen, wo man sagt, die hat man noch nie woanders gesehen. Und genauso wird es aus Australien und Hawaii und Amerika kommen halt überall nochmal. Und auch aus Italien und Frankreich kommen Jungs, gegen die man vielleicht noch gar nicht gepaddelt ist. Die trifft man das erste Mal. Und es ist schwer zu sehen. Also ich probiere einfach mein Rennen zu fahren, meinen Start raus. Und wenn ich am Ende ins Ziel komme und sage, ey, du hast alles richtig gemacht, du hast dich ausgekotzt. Und
ja,
dann ist das Ergebnis, was man bringt. Also man kennt, sag ich mal, die Hälfte des Feldes und dann kommt nochmal die Hälfte dazu und man sagt, man hat keine Ahnung, wer die Jungs sind.
Ja. Hast du einen Favoriten, was glaubst du, oder hast du einen Tipp, welches das, oder gibt es ein Team, eine Nation, von der du sagst, so, die werden auf jeden Fall ganz vorne mitfahren, jetzt mal als Nation gesehen?
Ist total schwer, da ich noch gar keine Ahnung habe, wer denn von welcher Nation kommt. Wie gesagt, das steht ja noch nicht viel online. Ich denke mal, Australien wird mit einem starken Team ankommen. Das ist die Frage, wen schickt Australien alles los? Aber die haben halt starke Jungs mit Boosie und James Casey und wer da alles noch kommt. Hawaii hat ein mega Team. Amerika ist auch ganz gut aufgestellt. Ich denke also diese typischen Surfsportarten, die auch allgemein halt unsere Sub-Races halt anführen, die werden halt ganz vorne mit dabei sein, weil die einfach jeden Tag die Kondition haben und die Möglichkeiten haben, zu trainieren. Da ist der Tapsport ja auch schon ganz anders ausgebaut. Also nach Amerika oder Australien rüber gucke, sogar Südafrika, als ich da war, die haben alleine in Kapstadt WhatsApp-Gruppen mit über 150 Subbern, die sich die Wochen über schreiben, wann machen wir denn mal einen Downwinder? Ich glaube, im Racing-Bereich kriegen wir das in ganz Deutschland vielleicht zusammen.
Ja, kann sein. Ja, jetzt bist du ja Teil des Teams für JP Australia. Trainiert ihr da zusammen? Ich meine, da habt ihr ja auch einige Top-Leute mit drin im Team. Kriegt ihr da über einen Sponsor die Möglichkeit, euch da auch gegenseitig nochmal zu pushen und das Level als Team JP hochzufahren? Oder seid ihr da auch eher so auf euch gestellt?
Leider sind wir da auch so auf uns gestellt. Wir haben so ein bisschen das Glück hier in Potsdam, dass wir halt ein ganz starkes Team JP in Potsdam sind. Mit Stevie, Redo und Tommy Reppich konnten ja auch alle drei in Fehmarn zum Beispiel aufs Podium fahren im Long Distance. Wir trainieren gemeinsam hier in Potsdam und probieren uns gegenseitig so stark zu pushen wie möglich. Aber von JP kommt jetzt mit den internationalen Fahrern nichts dazu entgegen. Ich vermute aber, dass es etwas schwer ist, weil die auch alle ihre Extrapläne haben. Der Winnie ist jetzt gerade noch Molokai Duao mitgefahren. Also da kommt von den wenigsten Sponsoren, weil die auch von der anderen Jungs weiß, jetzt von Kai und so von Fnatic, die trainieren ja auch nicht mit der Hochschule und so zusammen. Ja. Sehr mau, was die Sponsoren geben und können. Also die Hersteller sind bisher die stärksten, die überhaupt uns ermöglichen, sag ich mal, Wettkampfsport zu betreiben, sind die einzigen, die wirklich sagen, wir stellen euch Material und ein Reisebudget.
Ja.
Das ist so, wo die einzigen Sponsoren, die wir eigentlich alle haben. Der eine oder andere hat da mal noch einen kleinen und da noch einen kleinen Sponsor, aber niemand hat einen zweiten Sponsor, der annähernd so viel setzt wie die großen Brands.
Ja. Wie kommt man daran oder wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du einen Sponsorvertrag bekommen hast? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, natürlich. Also ich bin halt seit damals diesen Wettkampf in Österreich mitgefahren, habe da die Frau an den Wolfgang kennengelernt, die mich dann erhört haben, Paul, sobald du mit dem Sub anfängst, unterstützen wir dich. Ja. 2 Jahre später habe ich ja dann mit Karl aufgehört und mit ganz dem Sub gewidmet, habe von denen auch mein erstes Brett gestellt bekommen. Bin dann damit die ersten Wettkämpfe mitgefahren und auch gar nicht mal so unerfolgreich in Deutschland und auf einmal kam dann ein Anruf. Ich habe nicht mal geplant, nach Los Mills zu fahren, weil das Budget nicht gereicht hat und meinte so, nee, Los Mills komme ich nicht. Und dann war damals Lars Ärmisch am Telefon von JP und meinte, okay, pass auf, ich zahle dir die Anreise, die Unterkunft und die Verpflegung und du probierst einfach mal unsere Boards aus. Und daraufhin bin ich zum Los Mills gefahren, habe das Board getestet, wow, ist ja nicht schlecht, kann man mitarbeiten. Und dadurch kam ich dann in die Vertragsgespräche mit JP zustande und so kam es dann nachher, dass ich JP gewechselt bin.
Ja. Ja, also du hast quasi durch Leistung geglänzt und dann hat sich das ergeben. Das ist doch perfekt. Ja. Super. Okay. Ich für meinen Teil bin schon fast durch. Zum Abschluss noch hätte ich gerne noch einen Tipp von dir. Ein Reviertipp für unsere Zuhörer. Was ist dein Lieblings-SUP- Revier in Deutschland? Hast du überhaupt eins? Ich meine, du wohnst ja direkt vor den Türen des Paddelparadieses im Vergleich zu vielen anderen, aber vielleicht gibt es da irgendwas Spezielles.
Es kommt doch immer darauf an, was will man paddeln, wo will man paddeln. Also ich glaube, wir haben wirklich Potsdam, Brandenburg, die ganze Umgebung hier, was einfach das Flachwasser und Tourenpaddeln angeht, haben wir super schöne Seen. Aber ich glaube, am Ende, also fürs Tourenpaddeln würde ich eher den Norden Brandenburgs oder dann Mecklenburg-Vorpommern mit der Seenplatte empfehlen, weil wenn es um was geht, wo man wirklich entspannt paddeln kann, dann ist es die Mecklenburgische Seenplatte. Ich glaube, das ist so das Highlight für alle Deutschen. Da ist genug zu erkunden, genug zu erpaddeln. Wenn wir dann in den Surfbereich gehen, wird es zum Beispiel schwer, in Deutschland einen Tipp für ein geiles Revier zu finden. Da würde ich alle nach München schicken, das ist die einzige konstante Welle, die wir haben in Deutschland.
Ja, noch. Ich hoffe, vielleicht kommen ja auch ein paar. Es gibt ja so ein paar Initiativen, ich hoffe ja drauf. Also mit Blick auf Hannover vielleicht, Leinewelle oder da gibt es ja noch ein paar andere. Jetzt gibt es in Österreich welche, die gerade so ein Projekt vorgelegt haben, wo die quasi ohne, ja auch in einem Fluss, eine sich automatisch nivellierende Welle bauen wollen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Salzburg hat es ja geschafft. Salzburg hat es ja auch geschafft jetzt. Da war der Bürgermeister dahinter, die haben ja auch eine Welle zu bekommen. Ja, das ist halt überall schwer, klar. Wir Surfer wollen überall eine Welle. Es gibt auch genügend Flüsse oftmals, ist halt echt das politische Engagement und einmal so ein bisschen schwach hinterher. Aber wir hoffen ja alle weiter.
Ja. Genau. Okay, also ihr habt es gehört, Paul sagt, ab nach MacPom. Das ist super. Mecklenburgische Seenplatte kann ich auch nur empfehlen. Ich war das erste Mal da 1998. Nee, wann war das denn? Das ist, nee, 1992 war ich das erste Mal da. Längere Tour und jetzt gerade dieses Jahr auch wieder über Pfingsten 4 Tage. Ist total empfehlenswert. Jetzt klingelt das Telefon bei Paul. Damit sind wir auch schon durch. Vielen Dank, dass du dabei warst, Paul. Ich halte dir auf jeden Fall die Daumen, selbstverständlich. Wir werden uns auf jeden Fall in Dänemark sehen, zumindest die ersten Tage. Und ja, bis bald. Hau rein.
Ja, danke. Schönen Tag noch.
Das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, noch beim Funny Subfail Contest mitzumachen. Der läuft noch bis Ende August dieses Jahres und dabei kannst du tolle Sachen gewinnen, wie ein Paddel von JP zum Beispiel oder eine Boardshort von Subskin oder andere tolle Sachen. Und ja, wenn dir die Show gefallen hat, dann gib uns eine Bewertung auf iTunes, Stitcher, Soundcloud oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Noch besser ist eine Rezension, da kannst du uns auch gerne reinschreiben, welche Themen oder Gäste du dir wünschst für die nächste Show und dann schaue ich, ob ich das umgesetzt bekomme. Ja, ansonsten alle Links und Infos zu dieser Show im Blog zur Show unter sub-onlineacademy.com/podcast.